die Bereitstellung der Datei gefördert durch das Studierendenvorschlagsbudget. Samstagsuni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation. Luther und die Folgen. Professor Dr. Sergius Michalski. Bildstifter und Bildstürmer. Die Bilderfrage in der Reformation.
Lieber Herr Frick, haben Sie herzlichen Dank für die allzu ehrenhaften Worte, wenn ich das so sagen darf. Ich erinnere mich sehr gerne an die 80er Jahre in einer anderen Bundesrepublik, könnte man sagen, in Augsburg. Es waren sehr schöne Jahre. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt wiedersehen. Meine Damen und Herren, ich danke auch für das, was Sie alles gesagt haben, möchte aber eine ganz kleine Korrektur anbringen. Ich werde nicht so viel über Kunst sprechen, obwohl ich Kunsthistoriker bin, aber manchmal haben Kunsthistoriker davon genug. Ich werde nur drei Bilder zeigen, was sehr selten ist, dass ein Kunsthistoriker nur drei Bilder zeigt. Ich habe mich versucht, ein bisschen in die Vortragsreihe hinein zu komponieren. Ich werde stärker über die historisch-rituell-symbolischen und theologischen Aspekte. Ich bilde mir ein, dass mir die theologischen Aspekte der Bilderfrage auch geläufig sind, sprechen. Ich werde ungefähr eine Stunde dafür veranschlagen und hoffe auf Ihre Geduld. Meine Damen und Herren, Bilderfrage, Bildersturm, Bildentfernung. Die Bilderfrage ist ganz kurz, wir müssen die Begriffe definieren. Die Frage, ob religiöse Bilder in Kirchen rechtmäßig sind oder nicht. Das ist die, wenn ich was unter Bilderfrage verstehe, ich die rechtmäßig. Bildersturm ist eine gewaltsame, rituelle oder vandalisierende Entfernung der Kunstwerke aus dem kirchlichen Raum. Bildentfernung, unter Bildentfernung verstehen wir eine geordnete, das Spektakuläre, vermeidende Entfernung von Kunstwerken aus dem kirchlichen Raum, sei es aus Gründen, dass sie eine falsche Ikonografie haben, so die Lutheraner, sei es, weil man überhaupt Bilder ablehnt, so die Calvinisten. So viel zu den Begriffen. Meine Damen und Herren, 1917, wenn man sich vorstellen könnte, natürlich tobte damals der Erste Weltkrieg und die Universität hatte andere Sorgen, hätte es aber eine Vorlesungsreihe dieser Art 1917 gegeben, ein Vortrag über die Bilderfrage in der Reformation wäre ganz gewiss nicht zur Sprache gekommen. Damals wollte man über das Thema überhaupt nicht reden. Die katholische Seite, ich weiß, dass Freiburg eine katholische Stadt ist, hätte ungern über ein Thema gesprochen, wo doch die Frage nach den sogenannten götzendienerischen Aspekten, einem übertriebenen Bilderkult der katholischen Kirche gestellt wäre. Man versuchte damals, den Bilderkult ein bisschen zu begrenzen. Die Protestanten wiederum, noch im deutschen Kulturprotestantismus befangen, würden ungerne über Bildersturm reden, was ja kulturfeindlich war. Und der deutsche Protestantismus hielt sich damals, heute nicht mehr, für eine Kulturreligion. Man sprach ganz lange, auch in der Kunstgeschichte, nicht über den Bildersturm. Und merkwürdigerweise, das ist so ein Annus Mirabilis dieser Forschung, wo geschah im Jahre 1973 ein ganz merkwürdiger Durchbruch. 5 oder 6 Forscher in Ländern zwischen Deutschland und Australien, Polen auch inbegriffen, entschuldigen Sie meine Eitelkeit, haben damals dieses Thema, ohne voneinander zu wissen, aufgegriffen. Es gab kein Internet, es gab keine Veröffentlichung, es war der Zeitgeist. Ob es der Ölkrise, andere Zivilisationsschocks waren, das sei dahingestellt. Eigentlich werden die Forschungen zu Bilderfragen und Bildersturm erst seit 1973, dafür aber mit höchstem Engagement betrieben. Meine Damen und Herren, woher kommen die geschichtlichen Wurzeln der protestantischen Bilderfrage? Zum Ersten ist es das berühmte alttestamentarische jüdische Bilderverbot, du sollst dir kein Bild machen. Das hat eine lange Folgegeschichte, es beginnt auch mit der Zählung, ob man das zum ersten Verbot zählt oder ein separates zweites macht, wie die Calvinisten, darauf kann ich nicht eingehen. Jedenfalls dieses Bilderverbot wirkt bis heute mit und wiederum sein Ursprung, ob es wie die Assmanns meinen, Jan und Aleida Assmann, aus der Echnaton-Verbot der Äthiopen, der ägyptischen Bildlichkeit herstammt. Wir wissen es nicht, darauf kann ich in einer Stunde nicht eingehen. Dann kam dazu der muslimische Anikonismus, die muslimische Ablehnung der jeglicher figurativer Kunst, eine Zuspitzung des jüdischen Bilderverbots. Wir wissen, wie stark die frühe muslimische Religion vom Judentum beeinflusst war. Dazu kam der berühmte Bilderstreit in Byzanz im 8. und 9. Jahrhundert. Und dazu kamen eine ganze Reihe mittelalterlicher Häresien, die alle bilderfeindlich waren, von den Bogomilen im 11. Jahrhundert, den Katharen, die zwar ein bisschen diffus waren, aber doch Bilder ablehnten, über die Waldenser, Wycliffianer in England und zu den Hussiten. Bei den Hussiten waren nicht alle Bildergegner, doch die wirkungsmächtigsten Hussiten waren alle Bildergegner. In England zum Beispiel gibt es eine ununterbrochene Tradition kleiner, wenig bekannter Tradition ikonoklastischer Akte von den Wycliffianern Mitte des 14. Jahrhunderts bis zum Beginn der Reformation. Man könnte beinahe sagen, es gibt einen ganzen Strang. Meine Damen und Herren, das ist die Vorgeschichte. Um 1500 kam es in vor allem Mitteleuropa zu einem bisher nie dagewesenen, man könnte sagen, zu einer Aufgipfelung der Bilderstiftung. Beinahe jede Dorfkirche wurde mit mehreren Altären versehen. Die Gläubigen wetteiferten, gaben ihre letzten Groschen dafür, dass noch hier ein Altar errichtet wurde. Das war wirklich ein Boom, sondersgleichen innerhalb von 20, 30 Jahren hat sich die Ausgaben für die Kunst zum Beispiel in der Region von Zürich, wo Peter Jetzler das untersuchte, verzehnfacht. Das ist, und wir wissen aus der Geschichte, dass nach jedem Boom ein Crash kommt. Also man könnte sagen, irgendwie war das vorbestimmt. Aber vor allem waren es theologische Grundfragen, die die Einstellung zur Bilderfrage bestimmten. Und hier kommen wir zu der entscheidenden Zäsur, nämlich 1521, 22 gab es in Wittenberg mehrere Bilderstürme, während Luther auf der Wartburg blieb und dort seine Schriften verfasste. In diese Bilderstürme war auch nicht ganz Melanchthon involviert, der das Kapitel will ich aussparen, aber es gehört zu meiner Grundüberzeugung, dass Melanchthon, was der deutsche Protestantismus bis heute nicht zugibt, bilderfeindlich war. Das hatte auch seinen Grund in einer anderen Einstellung zur Eucharistie. Darüber habe ich auch mal was geschrieben, aber das soll uns hier nicht befassen. Jedenfalls, es kam dort in Anwesenheit Melanchthons, in Abwesenheit Luthers zu Bilderstürmen. Luther kommt zurück. Und in berühmten Predigten der Monate Februar und März 1522, den sogenannten Vokavit-Predigten, sagt, das geht nicht. Wir dürfen keine Bilderfeinde sein. Ihr macht eine Weichenstellung, die bis heute für die Lutheraner zentral ist. Danach konnte man nicht zurück. Er sagte einfach, ja, man muss gewisse Bilder natürlich abtun, aber Bilderfeindschaft, das ist reines Judaisantentum, das ist ein aus einem Ärgernis ein doppeltes Ärgernis machen, das geht nicht. Und dann, meine Damen und Herren, wurde die Bilderfrage von verschiedenen anderen Gruppierungen am Kochen gelassen. Und ich sage nur etwas ganz Kurzes, die Übersicht. In Deutschland bis 1540 gab es viele Bilderstürme, viele Kämpfe gegen die Bilder. Und dann eine gewisse Ruhe. Und dann kamen die Jahre 1562 in der Pfalz bis ungefähr 1610, wo die Calvinisten Bilderstürme in lutherischen Gebieten durchführten. Dort, wo was die Lutheraner stehen geblieben hatten, haben die Calvinisten abgeschafft. Frankreich, Hugenotten, 60er Jahre. Das sehen Sie an vielen französischen Kathedralen, die Beschädigung. England, zwei Wellen. 1536 bis 1550, eine schreckliche bildersturmische Welle, und dann noch einmal unter Cromwell in den 1640er Jahren, wo es zu einer absoluten Aufgipfelung des Bildersturms kam. Ein Mann namens William Dowsing sagte, dass er in einer Woche im Cambridge und im Cambridgeshire 1000 Pictures Superstitious zerschlagen hätte. Das war ein Rekord. Eine Woche 1000 Bilder, behauptete dieser infame Mensch. Niederlande 1566, ein berühmter Bildersturm. Und schließlich gab es isolierte Wellen des Bildersturms auch in lutherischen Gebieten in den 50er, 20er Jahren an der Ostsee und isolierte Fälle in Osteuropa. So viel zu dieser Vorgeschichte. Und jetzt versuche ich eine gewisse theologische Fundierung des Bildersturmes angefangen mit Luther geben. Man tut Luther sicher Unrecht, wenn man seine Stellungnahme zur Bilderfrage nur als ein taktisches Nebenprodukt eines Entscheidungszwanges während der Wittenberger Bewegung von 1521-22 ansieht. Trotzdem ist seine positive Entscheidung in der Bilderfrage, eine Entscheidung für die Bilder, etwas Neues, das sich nicht direkt aus seinen fundamentaltheologischen Positionen vor 1522 ableiten lässt. Der Bruch mit dem radikalen Flügel der Reformation und die Wittenberger Ereignisse waren der Bruch mit den Radikalen. Das ist für das Luthertum bis heute bestimmend. Der Bruch mit den radikalen Flügeln der Reformation musste früher oder später kommen. Der Streit musste sich jedoch keineswegs an der Bilderfrage entzünden. Luther hätte hier, vielleicht in einer anderen Situation, nachgeben können. Den entscheidenden Punkt bildete natürlich die Tatsache des unordentlichen, wie Luther sagte, gewaltsamen Bilderentfernens. Luthers Entscheidung hatte eine taktische Nebenseite, sie war aber auch theologisch fundiert. Obwohl vor 1522 kein Bilderfreund, es gibt von ihm aus der Frühzeit, aus den 1550er, 1516er Jahren, recht kühle Äußerungen zu den Bildern, man soll sie nicht abtun, aber wir bedürfen sie nicht, sagte er, bestanden bei ihm auch keine bedeutenderen fundamentaltheologischen Prämissen, die ihn zum Bildergegner machen konnten. Er war seiner theologischen Schulung her Nominalist und die Nominalisten hatten zu den Bildern eine neutral-kühle Stellung, weder bejahend noch wirklich bilderfeindlich, was immer eine sehr gute Prämisse ist, wenn man an diese Frage denkt. Seine Haltung in der Eucharistie-Kontroverse prädestinierte ihn auch nicht zum Bildergegner. Hier möchte ich auf ein Problem verweisen, das ich hier leider nicht ausführen kann. Es gilt eine Regel, von der man sehr kurz sagen kann. Wer an die Realpräsenz Christi in der Hostie glaubt, ist in der Regel kein Bildergegner. Wer das verneint, und das hat, stimmt auch für die Hussiten, stimmt auch manchmal sogar unter ganz anderen Umständen für die orthodoxe Kirche, wer diese Realpräsenz verneint, ist in der Regel Bildergegner. Das hat eine ganz tiefen symbolischen Untergrund, auf den möchte ich heute nicht reingehen. Also in seine Haltung in der Eucharistie-Kontroverse, Sie wissen, Luther war Anhänger der Realpräsenz, auf ein bisschen andere Weise als die katholische Seite, aber doch immer, prädestinierte ihn auch nicht zum Bildergegner. Er war völlig unbeeinflusst von spiritualistischen, antithetischen Gedankengängen in der Art Fleisch-Geist, also Bilder sind nur Fleisch, die wahre Religion ist Geist. Das lag Luther fern. Er mied schließlich auch trinitarische oder christologische Kontroversen. Ebenso wichtig war jedoch die Tatsache, dass Luther 1522 die Bilderfrage nicht als Substanz, sondern als Relationsbegriff auffasste. Die Relationsbegriffe ließen sich am besten mit der lutherischen Dialektik vereinbaren, einer Dialektik, die in der Bilderfrage polemische Meisterwerke hervorbrachte. Die großen Linien seiner Polemik wurden vor allem durch die Verkoppelung des Begriffes der christlichen Freiheit mit der Bilderfrage vorgezeichnet. Dagegen wurde, und das war ein wirklich dialektischer Meistergriff, der Begriff der Werkgerechtigkeit sowohl auf das Tun der extremen Bilderstifter und Freunde als auch auf das Tun der gewalttätigen Bildergegner bezogen. Die erste Interpretationslinie fand ihren wohl schönsten und aussagekräftigsten Ausschlag in Luthers Beurteilung des byzantinischen Bilderstreites. Luther meinte, beide Seiten, also die Ikonodulen und die Ikonoklasten in Byzanz, seien im Unrecht gewesen, da sie aus der Freiheit ein Müssen, das ist ein Zitat aus Luther, aus der Freiheit ein Müssen gemacht hätten. Luthers dialektischer Meistergriff, nämlich der Vorwurf, dass die Bilderstürmer mit ihrem überhasteten Vorgehen nur nach Zitat, Verdiensten vor Gott zielten, also auch Werkgerechtigkeit durch Abschaffung der Bilder betrieben hätten, hatte zwar eine fundamentaltheologische Wurzel, wurde von ihm aber mit einer pastoraltheologischen, das ist wichtig, diese Unterscheidung hier, Spitze verwendet. Trotzdem muss man feststellen, dass es vom Augenblick der Verbindung beider Problemstellungen für Luther in der Bilderfrage kein Zurück mehr gab. Andererseits lehnte er auch das alttestamentarische Bilderverbot ab. Er sagt, dass es war unter den Juden, jetzt sind wir Christen. Natürlich hat er gewisse ikonografische Lösungen verdammt, vor allem solche aus der Marienikonografie und beinahe die ganze Heiligenikonografie. Er war ein großer Gegner von Bildern des heiligen Franziskus, die er als Lögen, also Lügengemälde bezeichnet und so weiter. Dafür meinte er, müsse man biblische Geschichten malen, aus der Bibel genau nach der Schrift, und sie mit großen Unterschriften versehen. Etwas davon hat der Protestantismus übernommen. Das Abtun der Bilder erregt Ärgernis, so Luther. Warum? Das ist ein Zitat aus der Schrift eines großen Bildergegners und protestantischen Kontroverstheologen, eines früheren Weggenossen, der sich mit Luther überwarf, nämlich Andreas Bodenstein von Karlstadt, der ein Traktat 1521 veröffentlichte, das vom Abtun der Bilder. Und darauf Luther, das Abtun der Bilder erregt Ärgernis. Damit müssen wir zu der Haltung von Karlstadt, seinem Gegner, in der Bilderfrage übergehen. Karlstadt war der lutherischen Dialektik sozusagen eine Dynamisierung des Ärgernisses, des Skandalon. Ärgernis ist das der griechische Skandalon-Begriff, leistete nicht gewachsen. Er war auch eindeutig der schwächere Bibelinterpret. Er hatte so etwas wie eine Theologie des eiligen Handelns geschaffen, und diese Theologie lieferte sich auch leicht Vorwürfen aus, sie ziele nur auf. Ich zitiere nochmal von Luther, Stiften auf, von Aufruhr. Dazu kamen noch zwischen Luther und Karlstadt gravierende kirchenpolitische Unterschiede, die sich aus der unterschiedlichen Haltung Luthers und Karlstadts ergaben. Luther suchte in der Bilderfrage sowie in allen anderen liturgischen Fragen nach einer übergreifenden landeskirchlichen Regelung, während Karlstadt eher in den Kategorie eines oft plebiszitären Gemeindechristentums dachte. Also das ist auch die Scheidelinie zwischen landeskirchlicher und radikaler plebiszitärer Theologie. Anfänglich spielte in Karlstadt Haltung zur Bilderfrage der in seiner reformatorischen Frühphase dominierende und mit einer selbst eingestandenen Bilderfurcht. Karlstadt hat in selbstmörderischer Ehrlichkeit gesagt, ich habe vor den Bildern Angst. Das hätte er lieber nicht sagen sollen. Darauf hatte natürlich Luther keine Probleme zu antworten. Also und mit einer selbst eingestandenen Bilderfurcht verbundenes Spiritualismus eine wichtige Rolle. Doch in der Schrift von Abtun der Bilder lässt sich deutlich der Übergang von der spiritualistischen zu einer, man könnte sagen, alttestamentarischen Gesetzlichkeit verfolgen. Die rigide Fleisch-Geist-Gegensätzlichkeit spielt immer eine immer kleinere Rolle bei Karlstadt. In den späteren Schriften, die gegen Luther gerichtet ist, nach 1524, werden die spiritualistischen Momente sehr stark zurückgedrängt. So viel Karlstadt, der ein schlechter Polemist war und der in der Bilderfrage, eben durch die Bilderfrage, vollkommen seine Position als großer reformatorischer Theologe verlor. Spiritualistische Gesichtspunkte traten auch sehr stark bei dem großen Schweizer Theologen Reformator Ulrich Zwingli auf, obwohl Zwingli stärker als Karlstadt von frühhumanistischen Ideen beeinflusst war. Für Zwingli war in der Bilderfrage wichtig der Gegensatz zwischen Gott, ich zitiere, und der Kreatur. Jetzt kommt ein Zitat, dann sobald wir in die Kreaturen trauend, so misstrauend wir Gott. also die Kreatur, das war der Götze, das waren gemalte Bilder. Die Bilderfrage wurde zum Scheidepunkt zwischen der Vera und der Falsa Religio. Zwingli betonte auch sehr stark die Gültigkeit des alttestamentarischen Bilderverbotes. Er griff in dieser Kontroverse den Begriff der Mitteldinge auf und hat ihn begrenzt. Was sind die Mitteldinge? Das sind die adiaphoristischen Elemente. Man kann sie haben, man muss sie nicht haben. Sie sozusagen zum Bereich der christlichen Freiheit gehören. Und Zwingli griff diesen Begriff auf und sagte, schauen wir uns auf die Praxis an, alle Gläubigen sind Götzendiener, deswegen gehören Bilder und Statuen nicht in die Kirchen, denn wenn sie mal da sind, werden die Leute vor ihnen Bücklinge machen, sich verneigen, ihnen Opfergaben bringen und das ist Götzendienst. Insofern sind sie nicht adiaphoristisch. Einen leicht spiritualistischen Einschlag wies auch die Einstellung Zwinglis zu den einzelnen Kunstgattungen auf. So hielt er die Glasmalereien für überhaupt nicht schädlich, da ja niemand solche Werke anbeten würde. Vielleicht auch deswegen, weil die Schweizer wirklich große Glasmalerei, eine große Neigung zur Glasmalerei hatten. Und er hat dann eine Liste der Kunstgattung zusammengestellt, Subspezie ihrer Gefährlichkeit für die Gläubigen und für die Verführungsmöglichkeiten. Glasmalerei schadet nicht, Bilder sind schädlich, am schädlichsten die Statuen. Diesen Gedanken hat übrigens die Ostkirche, also die russische und griechische Kirche, schon früher aufgegriffen. Bilder, Ikonen sind dort natürlich hoch willkommen, aber Statuen gibt es eigentlich beinahe keine in den ostkirchlichen Tempel. Für Calvin, den großen Genfer Reformator, war der Bilderkult vor allem ein menschlicher und höchst verwerflicher Versuch, das Unsehbare und Unschreibbare zu verbildlichen. Das ist etwas anderes, das ist ein anderer Ansatz als bei Zwingli, bei Karlstadt. Der Begriff der Majestät Gottes, wie auch der Begriff der unermesslichen Entfernung, er benutzte den griechischen Begriff der Diastase, der unermesslichen Entfernung zwischen Gott und dem Menschen, geriet ihm zum eigentlichen, einzigen Ansatz und Richtpunkt der Bilderfrage. Die Bilder waren Beispiel der inhärenten Neigung des Menschengeschlechtes zum Anthropomorphismus in Kultsachen. Und das nannte er Korruption, Korruption der Religion, Verschlechterung der Religion. Diese Korruption fasste Calvin dynamisch auf. Er meinte, die menschliche Psyche hätte eine Neigung zu der Korruption als Teil der menschlichen Psyche, wie auch als wichtigen Faktor in der Kirchengeschichte, wo der Bilderkult erst nach den ersten 500 Jahren erschienen ist. Die ersten 500 Jahre waren seiner Meinung nach und der Meinung der späteren Calvinisten bilderlos. Dass die Katakomben dem widersprachen, war ein weiteres Problem, das später ungeheuer interessante Polemiken hervorbrachte, als man in den 50er, 70er Jahren die Katakomben bei der Via Salaria entdeckte. Versuchten die Calvinisten sich ein bisschen aus dieser Behauptung von dieser Behauptung zu verabschieden. Aber für Calvin waren die ersten... Gut, ich werde befolgen. Sorry. Vox populi, vox dei. Ja, also ich werde das befolgen. Die Korruptio fasste Calvin dynamisch auf als Teil der menschlichen Psyche, wie auch so wichtigen Faktor in der Kirchengeschichte, wo der Bilderkult nach den ersten 500 bilderlosen Jahren, man nannte das sogar Consensus quinque secularis, mit anderen negativen Erscheinungen die Kirche allmählich zugrunde richtete. Doch zentral für Calvin war die Tatsache, dass die Bilder sich, natürlich kannte er Deutsch nicht, aber wir haben das auf Deutsch übersetzt, dem Abstandsbefehl zwischen Gott und Mensch widersetzen. Es ist nur logisch, dass bei Calvin die christologische Komponente der Bilderfrage nicht berührt wird. Im Sinne des Abstandsbefehls interpretierte er auch die oft von den Bilderfreunden, aber zum Beispiel auch von Luther, bemühte Bilderstelle über die Cherubim auf der Bundeslade. Worum ging es? Man sagte, die Juden hätten keine Bilder gehabt. Aber die Bibel berichtet doch, es hätte Darstellung der Engel, der geflügelten Cherubim, auf der Bundeslade gegeben. Und das war ein luthersches Argument. Also bitte, was spricht ihr von dem totalen alttestamentarischen Bilderverbot? Es gab Cherubim. Und was sagt Calvin? Das ist übrigens auch ein dialektischer Meistergriff. Er sagt, nein, das sei kein Bild. Vielleicht war es auch ein bisschen ein Bildwerk, aber das war nicht ein Bildwerk. Das war ein Vorhang, damit die Gläubigen nicht die Bundeslade sehen können. Das heißt, eine Art Verdeckung der Bundeslade, damit das Figurative der Bundeslade nicht zu sehen ist. Natürlich ein wunderbarer rhetorischer Trick, aber gleichzeitig eine leichte Lüge. Aber so war das eben so. Das Bildwerk sei eine Art Vorhang gewesen, um die Blicke der Gläubigen nicht zum Sakrum selbst dringen zu lassen. Jedenfalls ist es klar, dass für dieser Abstandsbefehl für Calvin das Wichtigste war, die Majestät Gottes, und dass andere Ideen wie Fleisch und Geist so eine große Rolle bei ihm nicht spielten. So viel zur Schweizer Reformation, wenn man Zwingli und Calvin nimmt. In Schweiz sind die Bilder restlos abgeschafft worden, wenn man das Großmünster in Bern oder den Tempel de la Fusterie in Genf besieht, sieht man das deutlich. Und doch haben die Schweizer gleichzeitig eine noch praktische Theologie des Ortes des Kunstwerkes religiösen Kunstwerkes hervorgebracht. Zwingli hat ganz deutlich, indem er auf den Statue Karl des Großen, vielleicht erinnern Sie sich an das Münster in Zürich, wo es eine Statue Karl des Großen außen am Turm gibt, und er sagte, wäre die Statue in der Kirche, wäre das ein Götze. Draußen, außerhalb des sakralen Raumes, stiftet es keinen sakralen Falschenbruch. Es ist korrekt. Das war sozusagen für die Schweizer auch ein zentraler Ort. Der Ort der Versammlung darf nicht von Bildern gestört werden. Ich komme, meine Damen und Herren, zum zweiten Punkt meines Vortrages, der sich aus drei großen Punkten, mit drei großen Punkten unterteilt ist, und der ist ein bisschen anders. Nach den theologischen Prämissen möchte ich über die Stadt und die Bilderfrage, über Bilderstürme in den Städten Mitteleuropas, vor allem in den Reichsstädten, sprechen, und vielleicht beginne ich mit, ach, oder ich, nein, ich mache das später. Gut, dann mal zeigen wir die drei Bilder später. Der Bildersturm, sowohl als faktisches, historisches Phänomen oder als latente Bedrohung, unterlag der besonderen Dialektik eines im Ansatz revolutionären Ereignisses. Der Bildersturm als Prozess in der Stadt ist ungeheuer ambivalent. Und das ist meine Grundthese, von der alle anderen Ausführungen abhängen. Natürlich konnte er die schon durchgeführten Veränderungen besiegeln und sozusagen den Point of No Return markieren, nachdem eine Rückkehr der Stadtgemeinde, wenigstens im lokal bestimmbaren Rahmen, zum alten Glauben unwahrscheinlich wurde. Gewiss empfand man damals die Bilderfrage und den Bildersturm als symbolische Zäsur. So konnte Breslau, die große Stadt Breslau, noch 1527 in einem Brief des Rates an König Ferdinand die eingetretenen religiösen Veränderungen negieren. Breslau war damals schon eigentlich protestantisch, 1527. Aber sie sagten, was möchten Sie, Majestät? Wir haben keine Bilder und Statuen aus den Kirchen beseitigt. Also wir sind beim alten Glauben. In Wirklichkeit war man woanders. Auch der weitergehende Verzicht auf demonstratives Vorgehen, auf Aufruhr und Polder bei der Bildentfernung, das ist ein Zitat, bildete eine der Hauptprämissen der Politik vieler Stadträte, die durch taktisches Lavieren bestimmt war. Gegen dieses taktische Lavieren wandten sich die Basler Bilderstürmer im Februar 1529. In einer Stunde des Bildersturmes, so erklärten sie, hätten sie mehr für die Sache der Reformation getan, als der Stadtrat durch seine Schaukelpolitik während der drei vorangegangenen Jahre. Hier werden auf dem Hintergrund des drastischen Basler Bildersturmes die Umrisse einer Philosophie, ich nenne das der direkten Aktion, sichtbar, die die reformatorische Stadt in einen direkten Konflikt mit den Reichsbehörden und den altgläubigen Mächten stürzen könnte. In den Verhandlungen zwischen der badischen Stadt Waldshut, die mehrmals bei mir heute vorkommt, ich habe das bewusst als Huldigung an die, das Badische hier gemacht, ist jemand aus Waldshut? Ja. In der Verhandlung zwischen der badischen Stadt Waldshut und den österreichischen Räten Anfang 1525 spielte der Waldshuter Bildersturm im November 1524 die entscheidende Rolle. Die Stadt war zwar bestrebt, genauso wie Breslau, die eingetretenen religiösen Änderungen herunterzuspielen, doch musste sie schließlich zugeben, dass der Bildersturm den Bruch mit den alten Sitten der Kirche bedeute. Also Sie sehen, das ist der Unterschied. Breslau verneinte das, Waldshut versuchte zu lügen, konnte das aber nicht durchhalten, weil der Bildersturm ein Signal war. Schließlich gab es noch ein Fall, kuriosen Fall einer schweizerischen Gemeinde, der kleinen Stadt Thal, dass diese Gemeinde entschloss sich im Frühjahr 1529, einen Bildersturm, den alle Bewohner wollten, nicht durchzuführen, weil im Falle eines katholischen Sieges über Zürich die Wiederanschaffung der Kirchenzierden der armen Gemeinde zu teuer würde. Das ist der schweizerische Pragmatismus. Die Anwesenheit des Magdeburger Stadtrates im Franziskanerkloster und im Dom während des Bildersturmes am 15. August 1524, also während eines hohen kirchlichen Festes, was symbolisch ist, führte zu einer für das Stadtregiment bedrohlichen Lage. Es musste sich in der Folgezeit mehrmals den Vorwurf des Vorwurfs einer Teilnahme an den umstürzlichen Vorgängen erwehren. Der Rat wiederum argumentierte, er wäre dort nur gewesen, um zu versuchen, die Situation irgendwo unter Kontrolle zu bringen. Derartige Probleme des äußeren Erscheinungsbildes der reformatorischen Gemeinde veranlassten deshalb die Obrigkeit, natürlich nur in den Fällen, in denen sie den Bildersturm tolerierte oder sogar befürwortete, von einer direkten Teilnahme an den demonstrativen Zerstörung abzusehen. Es gibt ein paar Ausnahmen, so Esslingen, wo der ganze Stadtrand erschien um das Feuer herum, oder in Genf, wo das zu einem symbolischen Akt der Bürgermeister und seine Schöffen kam und die letzten Götzen wurden 1535 verbrannt. Doch nicht nur äußere Gründe veranlassten die Stadtregimente, den Bildersturm äußerst vorsichtig zu steuern. Zwar konnten Bilderstürme, falls umsichtig, geleitet oder toleriert, ohne Zweifel als eine Art Sicherheitsventil herrschaftsstabilisierend wirken. Auch gehört die These von der unmittelbaren, direkten Verbindung des Bildersturms mit dem Klassenkampf der unteren Schichten eher zum Bereich marxistischer Mythen. Die Gefahren für das Stadtregiment lagen also weniger in der sozialen Zusammensetzung der bilderstürmischen Haufen, als vielmehr in der Tatsache, dass Bilderstürme die Basis für weitergehende Forderungen und Aktionen abgeben könnten. Also nach dem Bildersturm könnte was anderes kommen. Es lauerte, in der damaligen Sprache bildlich ausgedrückt, der Herr Omnes. Also der revolutionäre Pöbel. Und wir haben mehrere Dokumente, in denen man sagt, ja, eigentlich hätten wir den Bildersturm vereiteln wollen, aber plötzlich trat der Herr Omnes, also der Pöbel, auf und dann war es um uns geschehen. Königsberg, Stralsund, dafür haben wir längere Zitate, auf die ich hier verzichte. Jeder Massenauflauf drohte die von der jeweiligen reformatorischen oder vorläufig neutral taktierenden Obrigkeit eisern befolgte Maxime der Sozialkontrolle zunichte zu machen. Die Taktik vieler Stadt- und Gemeinderäte lief darauf hinaus, die Gefahren zu minimalisieren, indem die Bildbeseitigung auch mit demonstrativer Zerstörung unter der Kontrolle der städtischen bewaffneten Macht durchgeführt wurde. Etappenweises Vorgehen, Ausräumung der Kirchen bei Nacht, Das war eine besonders vorbeugende Maßnahme. Die Ausräumung wurde übrigens mit Recht als viel gefährlicher als die spätere demonstrative Zerstörung angesehen. Man hatte Angst, die Revolution könnte eher während der Ausräumung als während der Zerstörung ausbrechen. Abschließen der Kirchen, all dies waren häufig anzutreffende Vorsichtsmaßnahmen des Stadtregimentes. Doch auch sorgfältig vorbereitete Bilderstürme, die tagelang vorbereitet waren, konnten tumultuarisch ausarten, zum Beispiel in St. Gallen am 23. Februar von 1529. Bilderstürme konnten scheinbar unerwartet ausbrechen. Einen offensichtlichen Anlass konnte ein letztes verzweifeltes Aufbäumen des alten Glaubens in Form einer Prozession oder einer als provozierend empfundenen antireformatorischen Predigt liefern. Doch oft waren die auslesenden Momente scheinbar trivialer Natur. Ein in Handgreiflichkeiten ausartender Konflikt zwischen den Stiftern und dem Pfarrer um den Bestandsnachweis liturgischer Geräte statt in 1525, die vorbeugende Zurücknahme eines Spindes aus der Kirche in Stralsund, das Verlassen, Stralsund 1525, das Verlassen der Stadt durch einige altgläubige Geistliche mit Bildern und wertvollen liturgischen Geräten, Straßburg 1524. Dies alles wurde zu Anlassen für spontane Bilderstürme. Die als begrenzte Maßnahme gedachte Entfernung von besonders, ich zitiere, gefährlichen Götzen, also Statuen, die eine besondere Anbetung, sich einer besonderen Anbetung erfreuten, zum Beispiel, konnte einen weitreichenden spontanen Bildersturm entfachen. Zum Beispiel in Goslar, wo eine wundertätige Marienstatue einfach als vorbeugende Maßnahme von Lutheranern weggenommen wurde und plötzlich gab es einen Bildersturm. Da wurden die anderen Bilder auch zerstört. Jede öffentliche Entfernung eines Gegenstandes aus dem festgefügten symbolischen Universum einer Kirche und sei es nur vorübergehend zur Reparatur, konnte eine plötzliche Bildersturmstimmung heraufbeschwören. Einen sehr anschaulichen Fall bietet die ansonsten sehr ruhige Regensburger Reformationsgeschichte. Dort stellte im Dezember 1538 ein offenbar geistig verwirrter Dommessner die Schragen, auf denen die Zunftkerzen befestigt waren, vor dem Dom ins Freie, als böte er sie zum Verkauf an. Da die Zunfttage nicht mehr abgehalten wurden, wurden die Schragen an sich nicht gebraucht. Aber trotzdem kam es sofort zu einem Menschenauflauf, man begann zu schreien, St. Peter treibe Freimarkt, so wollen sie die Götzen auch aus dem Dom herausreißen, auch die Bilder und Altäre. Also eine ganz normale Maßnahme wurde plötzlich zu einem bilderstürmischen Auflauf umfunktioniert. Gottlob hat damals der Stadtrat sofort eingegriffen und den Bildersturm im Keim erstickt. Oft jedoch brachen Bilderstürme nach einer aufwiegelnden reformatorischen Predigt aus, in der direkt oder mit Grunde genommen nicht minder direkt wirkenden götzenbrecherischen alttestamentarischen Zitaten der Bilderstürm gefordert wurde. Die Niederlande 1566 und Livland im Jahre 1524 und 25 liefern das beste Beispiel für die den Bilderstürm fördernde Rolle der Predigten, wenn auch nicht immer im Sinne einer sofort feststellbaren Hic et Nunc. Der berühmte Kupferstich des Franz Hogenberg und den das ist dieser, die calvinistische Religion, das Bilderstürmen fing an, das ist nur Stich, der die Ereignisse in den Niederlanden 1566, das Herunterreißen der Kirchen, aber auch Diebstahl. Sie sehen dort, man sieht dort zum Beispiel, wie Sachen aus der Kirche weggetragen werden. Diebstahl, symbolische Handlung, Zerstörung auch der Glasmalereien. Ein weiteres zeigt, darüber werde ich noch sprechen, die Bildersturm aus dieser Zeit, den Bildersturm als Säuberung. Man säubert den Tempel symbolisch mit diesem Besen von den Götzen vom Teufelswerk. Und ein drittes, Das ist ein bisschen später von Jan Luyken aus den 1680er Jahren, die Calvinistischer Bildersturm. Und man sieht hier auch symbolische Handlung, wie dieser Mann den heiligen Johannes parodiert, und ganz unterschiedliche Zerschlagungsriten, auf denen ich später eingehen werde. Also ich zeige Ihnen nur, um als Kunsthistoriker etwas zu zeigen, ich freue mich, dass ich nicht viel über Bilder reden muss, drei Zeugnisse der Bilderstürme dieser Zeit. Auch in Südwestdeutschland, Frankreich und der Schweiz lässt sich in vielen Fällen ein direkter Bezug zwischen Predigt und nachfolgenden bilderstürmischen Beseitigung der Ausstattung des Predikanten, des Predigtortes feststellen. Und es gibt sogar Prediger wie der Johannes Amandus, ein lutherischer Geistlicher, der zum Bilderfeind wurde, der hat in vier Orten zwischen Königsberg, Stolp und Goslar, also 1000 Kilometer entfernt, jeweils, er kam in eine Stadt, predigte gegen die Bilder und es kam zu Bilderstürmen. So ein wandernder, ikonoklastischer Prediger. Meine Damen und Herren, dass der dritte Punkt, den ich kurz, aber doch abhandeln möchte, sind die Riten. Wir interessieren uns für die bilderstürmischen Riten seit ungefähr 30 Jahren und die These, die am Anfang der 70er Jahre mein verstorbener Freund Robert Scribner, ein australischer Forscher, aufgestellt hat, dass es eine enge Verbindung zwischen karnevalistischen Riten und Bildersturm gibt und dass einige der karnevalistischen Verhöhnungsriten in den Bildersturm eingegangen sind, diese These ist von den absoluten Mehrheit der Forscher akzeptiert worden. Ich werde auf diese These nicht sehr genau eingehen, da die erfordert eine Beweisführung, die ich hier nicht liefern kann, aber Sie müssen, wenn Sie an den Bildersturm denken, an die These von Scribner denken. Wir kommen jetzt zu dem überaus wichtigen Problem der Symbolik des bilderstürmischen Aktes und den damit zusammenhängenden Riten der Desakralisierung, Zerstörung oder Verhöhnung. Sehr oft wurden die Objekte nur teilweise beschädigt, Glieder, Kopf oder Nase abgeschlagen, Augen ausgestochen. Zu den anderen Formen der bilderstürmischen Betätigung gehörte das sofortige Abschlagen oder Abkratzen von Malereien, das Übertünchen beschmieren mit schwarzer Farbe oder Pech. In Augsburg sind 1524 Bildwerke mit Kuhblut beschmiert worden, was ein Denigrations-, also Verhöhnungsritus war. Ein besonderes Problem natürlich in der Beurteilung der symbolischen Aussage bilden die sogenannten Jugendstreiche. Schlesische Katholiken beklagten sich in den 30er Jahren, dass junge, kleine protestantische Jugendliche den Statuen Nasen und Hände abgeschlagen haben und so weiter. Das ist natürlich, man kann sagen, das ist Vandalismus, wie es bis heute die Jugendlichen immer tun und immer tun werden. Aber natürlich hatte dieser Vandalismus einen religiösen Untergrund. Die Beurteilung der Art der Zerstörung hängt aber vor allem davon ab, wie wir die dahinterliegenden tiefgründigeren Motive beurteilen. Wir haben die Wahl hier, um die darüber geführten Debatten vielleicht etwas zu simplifizieren und das versuche ich hier jetzt infolge einer antithetischen Lösung, die populärste Form der Statuenzerstörung, das Abschlagen der Glieder, entweder als quasi magisch-animistische anmutende Aktion oder als symbolisches Äquivalent einer juristischen Handlung zu deuten. Das sind die zwei gegensätzlichen Möglichkeiten, das so zu deuten, und die sind unter den Bildersturmforschern heiß umstritten. Für die erste Ansicht steht der bedeutende Forscher David Friedberg. Ich zitiere das auf Englisch, weil das vielleicht auf Deutsch nicht so gut herüberkommt. Ich zitiere Friedberg: "The aim is to render the images powerless, to deprive them of those parts which may embody their effectiveness." Also, wenn man dem Heiligen die Hand abschlägt, kann er sich nicht wehren, was natürlich ein magisch-animistischer Handlung bedeutet. Die entgegengesetzte Ansicht vertritt der große deutsche Bildersturmforscher Martin Warnke. der in der, ich zitiere Warnke, Fixierung auf Sinnesorgane, das hat Warnke so formuliert, eine Parallele zum Ritus der Bestrafung sieht mit dem ganzen sozialgeschichtlichen Hintergrund. Die Evidenz der zerstörten Statuen von Münster, deren Belassung in situ, das heißt, man zerstört eine Statue, aber lässt sie so stehen, sozusagen zum juristischen Prangerritual gehörte. Bitte, die Götzen wurden bestraft. Diese Evidenz spricht eher für die These von Martin Warnke, zu der ich mich auch leicht zuneigen würde. Bei den Statuen überwiegt also das Abschlagen der Glieder, Abschneiden der Nasen und anderer Sinnesorgane. Bei den Gemälden das Zerbrechen, Zerstechen, Anzünden. Zu den oft vorkommenden Beschädigungen gehören das Ausstechen von Augen, das Auskratzen der Gesichter oder das Verschmieren der Bilder mit schwarzer Farbe. Es gibt aber auch bedeutsame Unterschiede. So wurden auf einer wahrscheinlich in Münster 1535 beschädigten Gregorsmesse allen Personen, mit Ausnahme des mirakulös erschienenen Christus, die Augen ausgekratzt. Dagegen wurde bei einem Bild Holbein des Jüngeren nur Christus aus der Komposition herausgeschnitten und ihm zusätzlich noch die Augen ausgestochen. Wir müssen das, glaube ich, gegensätzlich theologisch deuten im Rahmen dieser bilderfeindlichen Haltung. Das Ausschneiden von bösen Gemäldefragmenten wurde einmal sogar als obrigkeitliche Maßnahme angeordnet durch den berüchtigten Bilderfeind Ott Heinrich, der übrigens ein sehr großer Kulturmäzen war. Schließlich sollte man sich fragen, inwieweit überhaupt bei den Zerstörungs-, aber auch den Verhöhnungsritualen der Rat des niederländischen Bilderstürmers Petrus Blotius befolgt wurde, dass je kostbarer der Götze, desto entehrender und schmählicher die bei der Zerstörung angewandten Mittel sein müssten. Wurden die gefallenen Götzen nicht in situ zerstört oder zum Beispiel zum Goldabschaben und anderen Formen der Materialverwertung gebraucht, stellte sich die Frage, was mit ihnen geschehen wollte. In vielen Fällen wurden gestiftete oder in Patronatskapellen befindliche Werke den Stiftern oder ihren Familien zurückgegeben. Sehr selten fanden die Kunstwerke ihren Weg in eine Art Aufbewahrungskammer. Das gibt es ein Dutzend Mal in Europa, dass bei den Kirchen sogenannte Götzenkammern entstanden. Götzen, man nannte sie Götzenkammern und sie blieben manchmal Jahrhunderte, Jahre lang, manchmal blieben sie kurz. So hat zum Beispiel der Augsburger Rat 1537 zwar einen Bildersturm durchgeführt, aber einige sagten, behalten wir die Werke, es kann ja anders kommen. Und als 1548 Karl V. die Stadt mit seinen Truppen sozusagen okkupierte, zogen die opportunistischen Ratsmitglieder die nicht völlig zerstörten Kunstwerke aus dem Dom heraus und Majestät war nicht so zornig, wie er sein hätte sollen. Eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Werken muss auf verschiedenen Wegen und aus verschiedenen Motiven in die Hände privater Besitzer gelangt sein. Auch Calvinisten bewahrten zu Hause religiöse Bildwerke auf. Man bewahrte zum Beispiel auch Überreste berühmter Götzen. Ich sage Götzen, das bedeutet, dieser Begriff war negativ besetzt. Noch Mitte des 17. Jahrhunderts besaßen prominente Bürger Schaffhausen einzelne Fragmente des 1529 rituell zerstörten großen Gottes, eines riesigen Kruzifixes. Über die Motive kann man nur spekulieren. Ich würde hier sehr trivial sagen, sie waren vielleicht von denen der modernen Souvenirjäger nicht sehr weit entfernt. Das große Bildwerk wurde einfach zum Souvenir. Notieren wir noch einige kulturhistorisch reizvolle Exzentrizitäten. Hölzerne Bildwerke wurden auch Kindern als Spielzeug überlassen. Der Kopf eines Palmesels diente dem Bürgermeister in Kempten als Tafelschmuck. Ansonsten wurden die Plastiken verbrannt oder, was oft passierte, Münster, Konstanz, Braunschweig, die steinernen Elemente wurden als Befestigungselemente benutzt und in die Mauern eingelassen. In Bern wiederum wurde die ganze Plattform am Münster überhalb der Aare mit Kunstwerken mit zerschlagenen Statuen aufgebaut, die vor kurzem in den 90er Jahren durch meinen Freund Franz Georg Sladecek ausgegraben wurden und ausgestellt wurden. Bei individuellen Bilderfreveln ist die Vielfalt der vorgenommenen Lösung und ihrer intendierten negativen Symbolik größer. Das Hineinwerfen von Bildwerken in einen Abort. Einmal ist ein solches Etablissement sogar aus Holzgemälden miterbaut worden. Das war schon ein Denigrationsritus der übelsten Art. In die Straßen, in den Abfallhaufen, in den Saustall. Das ist oft bezeugt. Interessanter war das Ablegen der Götzen ins Beinhaus. Beinhaus, das war das Totenhaus, der Leichen, der Ort, wo die Leichen abgestellt wurden, womit sowohl auf die Überwindung als auch auf die Leblosigkeit und Beseeltheit der Götzen hingewiesen wurde. Eine ähnliche Symbolik, um einen Ausblick auf die Verhöhnungsriten zu geben, war auch im Hildesheimer Bilderfrevel von 1547 intendiert. Auf die Rümpfe der in der vorangegangenen Nacht geköpften steinernen Kirchenportalfiguren des heiligen Petrus und Paulus setzte man Totenschädel, die anschließend von Straßenjungen mit Steinen beworfen wurden. Häufig bezeugt es auch das Hineinwerfen von Holztafeln und Statuen in Seen, Flüsse und Brunnen. Vielleicht hat es sogar einen symbolischen Charakter. In Warendorf, wo man die ganze Kirchenausstattung in die Ems warf, in Berlin, wo man ein ganzes Kruzifix in die Spree warf und im schon erwähnten Waldshut, wo der Täufer Bartholomäus Hubenmeier im November 1524 den Taufstein in den Rhein warf. Aber auch einige Bilder. In Magdeburg wollten einige Gesellen 1524 den reich geschmückten Sarg des heiligen Florentius elbabwärts nach Hamburg, wie sie sagten, schicken wir den heiligen Florentius, den Stadtpatron, nach Hamburg. Und das wurde vereitelt, meine Damen und Herren, denn selbst bilderfeindliche Protestanten hatten eine leichte Schwäche für den Stadtpatron. Der Florentius war ein Stadtpatron und eine ähnliche Einstellung kann man unter bilderfeindlichen Nürnbergern in Bezug auf den heiligen Sebaldus. Es gab noch im 17. Jahrhundert in Nürnberg einen Sebalduskult bei Lutheranern, weil er halt Stadtheiliger war. Der Bildersturm war aber vor allem ein Akt der Säuberung, wörtlich gesagt der Auswegung. Das habe ich schon gezeigt. Wir gehen jetzt. Ja, hier wird das ausgefegt, gesäubert. Der Tempel wurde vom Gaukelwerk, von den Werken des Teufels, von Teufeln, die Bilder wurden als Teufel bezeichnet, gesäubert. Er hörte auf, wie Karlstadt sagte, mit den Bildern ist die Kirche eine Mördergrube. Die Vertreibung der Götzen aus den Kirchen wurde natürlich auch mit der Vertreibung der Händler durch Christus gleichgesetzt. Auch in der Bezeichnung Schönwiss in Bezug auf die neu gestrichenen bilderlosen Kirchenwände, Schönwiss sagte Zwingli, die Kirche ist jetzt schön weiß, klingt etwas von diesen primären Säuberungsassoziationen mit. Und der berüchtigte Titel des narzisstischen Kampfbuches von Wolfgang Willrich gegen die moderne Kunst, die Säuberung des Kunsttempels, steht leider in dieser metaphorischen Traditionslinie. Die Gleichsetzung der Götzen mit den Dämonen, Teufel, Teufelswerk, aber auch Teufelslarven. Larve ist eine Maske und als Teufelslarve bezeichnet man etwas, was sich verkleidet und uns belügt. Also eine Statue ist eine Teufelslarve, war somit sehr naheliegend. Verständlich, dass man in der überwiegenden Mehrheit der überlieferten Fälle auf Ankaufsangebote seitens der Altgläubigen nicht einging, sondern die noch schädlichen und gefährlichen teuflischen Götzen vernichtete. Meine Damen und Herren, in der Bilderfrage werden nicht nur Traditionslinien sichtbar, es gibt auch Ereignisse oder Äußerungen, die in eine oft ferne Zukunft weisen. Ich möchte hier ein Exempel aus Zwinglis Tätigkeit nehmen, weil in diesem Fall von 1523 mehrere Jahrhunderte sich spiegeln. Ich beginne damit. Eine Lützerner Bürgerin, eine gewisse Frau Göldli, erkrankte noch zu vorreformatorischen Zeiten und spendete auf eine rasche Genesung hoffend für die Beginenkirche in Luzern eine Statue des heiligen Apollinaris. Sie wurde bald wieder gesund, also da hat sie gut getan. Anstatt sich aber über die gelungene Fürbitte zu freuen, wurde sie bald danach, es war die Wende von 1521 auf 1522, von Gewissensskrupeln erfasst. Denn sie hatte entgegen den neuen reformatorischen Glaubenssätzen nicht nur zur Errichtung eines Götzen beigetragen, sondern auch, was schlimmer war, an die Macht der Intercessio des Götzen geglaubt. Sehr schlimm. Sie nahm kurzerhand die Statue aus der Kirche und verbrannte sie. Ihre eigene Statue, die sie gestiftet hatte. Die Beginen wandten sich mit einer Beschwerde an den Stadtrat und dieser verurteilte sie zu einer Geldstrafe und zur Neuerrichtung der Statue. Durch die Vermittlung von Oswald Mekonius wandte sie sich hilfesuchend an Zwingli. Zwingli gab in einem Antwortschreiben eine Art von Entwurf. Er sagte ihr, wie sie sich verteidigen solle. Sie sollte die Verbrennung als eine Überzeugungstat darstellen, die aus tiefer Gewissensangst vollzogen sei. Frau Göldli sollte dann den Beginen eine beträchtliche Geldsumme anbieten. Falls jedoch diese Lösung nicht akzeptiert würde, so schrieb Zwingli, jetzt Zitat, würde ich eher raten, die Todesstrafe zu akzeptieren, als sich beugen. Trotzdem sollte man vorher alles andere versuchen. Nur scheinbar ist dieser Versuch, wie der amerikanische Forscher mit diesem amerikanischen Pragmatismus schreibt, Charles Garcet, der dieses Dokument ausgegraben hat, it's impractical. So sehen das die Amerikaner. It's impractical. Warum? Oder paradox, weil die Beginen mit dem Geld doch eine neue Statue errichten könnten. Wenn man Geld zahlt, können die Beginen eine neue Statue errichten. In Wirklichkeit, glaube ich und auch andere Forscher, ist Zwinglis Ratschlag jetzt von dem neuen und man muss das so nennen, privatrechtlichen Geist der Reformation getragen. Der direkte symbolische Bezug einer judiziär-pekuniären Handlung wird ausgehöhlt. Die Bezahlung ist nicht mehr ein direkter sakraler Stiftungs- oder Sühneakt. Sie tendiert zur privatrechtlichen Sphäre. Ich bezahle und meine Gewissensprobleme sind weg. Zur selben Sphäre gehörte die auch bei mehreren Bilderstürmen auftretende Praxis, dass man gewissen Familien die von ihnen oder ihren Vorfahren gestifteten Bilder oder Kirchenwaben zurückgab. Um zu Frau Göldlis Fall zurückzukehren. Ganz offensichtlich treten hier die Konturen einer neuen Denk- und Verhaltensweise auf. Das Bestehen auf dem Primat des noch religiös motivierten Gewissens, vielleicht würde das Wort Gewissensfreiheit hier zu weit gehen, das Scheiden von finanziellen und symbolischen Handlungen und die Ernsthaftigkeit und rigorose Konsequenz, die auch in einem solchen scheinbar trivialen Fall das Märtyrerschicksal als ziemenden Ausweg in Betracht geht. Da sieht man auch die Anhänge an die Anklänge an den späteren Ethos der calvinschen Genfer Theokratie. Zeugen von einer neuen zivilisatorischen Gesinnung. Die Bilderfrage an sich mag nicht immer eine treibende Kraft in Richtung neuen Positionen gewesen sein, sie war jedoch Kristallisation und, ich werde jetzt ein bisschen tautologisch hier, bildlicher Demonstrationspunkt neuer und alter Probleme. Ich komme zum Schluss. In den Wirren der Bilderfrage des 16. Jahrhunderts wurde das religiöse Bildwerk vom Kult zum Kunstobjekt. Ich zitiere hier den Titel des berühmten Buches des großen Kunsthistorikers Hans Belting, Bild und Kunst. Der Genter Altar wurde 1566 als Kunstwerk gerettet vor den Bilderstürmern. Man ließ ihn nicht zerschlagen, obwohl er theologisch völlig falsch war. Aber es war ein ehrwürdiges Stück des großen Jan van Eyck und der Stadtrat, der calvinistische Stadtrat, hat ihn gerettet. Er wurde vom Kultwerk zum Kunstwerk. In mehreren Fällen sind aus den sogenannten Götzenkammern im 19. Jahrhundert direkt Museen geworden. Insofern ist das eine Verdichtung des Prozesses. Doch der reformatorische Bildersturm war in erster Linie ein Bruch mit der religiösen Leistungsgesellschaft des Spätmittelalters, in der man durch Bilderstiften Gerechtigkeit, sprich Werkgerechtigkeit, vor Gott erringen wollte. Und ich möchte mit einem geflügelten Wort oder Bonmot, nennen wir es ein Bonmot, das vor beinahe einem Jahrhundert, ich glaube Anfang der 20er Jahre, hat an der hiesigen Albert-Ludwigs-Universität Freiburg der große deutsche Medievist-Historiker Hermann Heimpel promoviert, der später ein sehr bedeutender deutscher Historiker wurde, auch eine nicht sehr schöne Zeit, 1933, hat aber, Heimpel ist wirklich ein großer Mann, und der hat mit einer rhetorischen Zuspitzung auf eine psychologische und theologische auf eine psychologische und theologische Bruchstelle hingewiesen. Wie sagte Hermann Heimpel, und das betrifft aber nur natürlich die erste Generation der Bilderfrage, der Leute, die mit der Bilderfrage zu tun hatten. Was sagte Hermann Heimpel? Die Bilderstürmer waren früher meistens Bilderstifter gewesen. Ich danke Ihnen.